In unserer Familienfunkreihe über den Tag hinaus bringen wir heute eine Sendung von Christina Mattedi zum Thema Ich habe meine Fantasie, ein Porträt der Bildhauerin Luise Stomps.
Das ist zum Beispiel Nussbaum. Ist aber auch ein ziemlich hartes Holz. Besonders hart ist aber, das ist eine Akazie. Und das ist ein Apfelbaum, der große, der helle da oben. Apfelbaumholz ist sehr haltbar, auch sehr hart.
Sie machen vor allem so ganz schlanke, hohe Figuren.
Wenn ich ein großes, schönes Holz habe, dann lockt es mich, das zu machen. Nicht?
Ja. Ist es nicht auch körperlich anstrengend, diese großen Bäume ja, zu bearbeiten?
Jetzt habe ich das noch nicht gemerkt. Ich weiß, ich glaube, das ist Übungssache. Früher habe ich auch mich mehr angestrengt. Es ist für mich heute nicht mehr so anstrengend wie früher.
Haben Sie früher mit was anderem gearbeitet?
Ich habe angefangen mit Ton, wie die meisten, wo ich auch nach Aktstudien noch gemacht habe, direkt nach der Natur, nicht? Und die wurden dann in Gips gegossen oder in Bronze, nicht? Dann bin ich aber ganz aufs Holz gekommen. Und Stein habe ich ja auch gemacht. Am liebsten arbeite ich in Granit dann. Ganz harte Steine. Die halten ja nun auch ewig.
Dicht aneinander gedrängt stehen die Skulpturen der Bildhauerin Luise Stomps in ihrem einfachen, ja primitiven Häuschen der alten Kumpfmühle am Rande von Rechtmering in der Nähe von Wasserburg am Inn. Man hat den Eindruck, durch einen pittoresk wuchernden Wald von emporstrebenden, schlanken Holzplastiken zu schreiten, die in den verschiedensten Brauntönen schillern. Dazwischen finden sich auch Ton- und Steinarbeiten. Das Haus ist ganz zugewachsen mit ihren Kunstwerken. Im Atelier drei angefangene Arbeiten. Eine Menge Werkzeug und Leitern, die es der Bildhauerin ermöglichen, die hohen Baumstämme zu bearbeiten. Nicht nur Kreativität wird hier sichtbar, sondern auch hartes, mühevolles Handwerk. Luise Stomps wurde 1900 in Berlin geboren und lebt seit 1960 in Bayern. Ihre 87 Jahre sieht man ihr keineswegs an. Sie wirkt lebendig, energisch, selbstbewusst und steckt voller Ideen, die sie noch verwirklichen will. Ihre Gestalt ist klein, zierlich und etwas gebückt vom vielen Meißeln, Hämmern und Modellieren. Am auffallendsten sind ihre lebhaften, sprühenden blauen Augen und ihre langen, kräftigen, knorrigen Hände. Man sieht diesen Händen an, dass sie viel gearbeitet haben und immer noch arbeiten.
Und das hier habe ich den Boden rausgenommen, damit die großen Sachen wenigstens stehen konnten. Denn die haben ja auch da unten keinen Platz gehabt.
Wie hoch sind die denn ungefähr? Also die hohen, die hier raufragen?
Die werden auf 3 Meter kommen. Oder etwas drüber auch. Ich habe aber auch größere, die stehen woanders in der katholischen Kirche in Herz Jesu, Nymphenburg. Da steht eben eine, die ist 4,80 Meter.
Und was stellen die großen Figuren dar?
Ich gebe zwar bestimmte Titel, aber ich verlange nicht, dass die Leute nicht selbst noch einen Titel sich ausdenken. Es gibt viele, die sagen, ach, das ist mein so und so und heißt so und so. Ich wundere mich, aber ich sage dann nicht, für sie bedeutet es eben das. Diese hier haben ja noch ganze Gesichter und Köpfe. Sie sind so vor 20 Jahren gemacht. Jetzt tue ich das weniger, aber jetzt fange ich schon wieder mal ein bisschen damit an. Das weiß man nie so ganz genau. Ich kann ein Holz anfangen und es kommt mir gar nicht besonders interessant vor, nicht? Aber ich nehme es, weil es schön gewachsen ist, nicht? Und dann ist es eben so, dass es beim Arbeiten fängt es plötzlich an, lebendig zu werden. Für mich. Natürlich noch nicht für andere. Ich nenne es dann immer, jetzt singt es ein Lied, nicht? Dann ist das Holz und ich mit ihm vertraut und verwachsen sozusagen, nicht? Aber das dauert manchmal wochenlang. Ich weiß aber, ich muss jetzt mal weiterarbeiten, nicht? Ich mache nicht vorher eine Skizze und denke, na, das soll es nur werden. Ich denke gar nicht daran. Es ist so, dass es eben dass ich da vertraue auf das, was ich mache, nicht? Oder was das Holz mir sagt. Ich muss dann immer mal unterbrechen, habe dann andere Arbeiten, die dann noch zu arbeiten sind oder die erst angefangen werden. Aber das Holz ist nun schon mir sicher oder in meiner inneren Vorstellung. Das wartet dann. Das weiß ich, das wartet. Ich kann nicht sagen, ach, das mache ich jetzt. Deshalb kann ich auch nicht für einen Auftrag machen. Das ist mir ausgeschlossen. Ich brauche es ja nun auch nicht unbedingt. Ich lebe hier so primitiv, dass ich mir das leisten kann.
Und von wem bekommen Sie das Holz?
Ach, das ist sehr verschieden. Heute weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das Holz, habe ich jetzt irgendwo, ein Bauer damals gesagt, er hat ein Holz. Na, die wollen ja auch ein paar Mark verdienen, nicht? Oder sie wollen es mir schenken, das ist sehr verschieden, nicht? Und jetzt inzwischen bieten sie mir, sage ich, ich will jetzt kein Holz mehr, ich will jetzt Stein. Und ich habe noch genug Stein und habe auch noch Holz. Erstens habe ich die drei Hölzer da unten, die sie im Anfang, dann sind aber noch drei große oder zwei große Stämme liegen auch noch da. Und ewig kann ich auch nicht leben. Das weiß man ja nicht. Ich will nicht so auch drauf los mir nach Holz hinlegen, wie neulich hat mich einer angerufen, hätte so und so viel Holz. Ich sage, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Was sollen denn die Menschen nachher mit dem Holz anfangen? Ja. Man kann ja nicht erwarten, dass man nun, wenn man noch arbeiten kann, ist es ja gut, aber wenn man, ich sage mir immer, ich denke schon nicht mehr ans nächste Jahr. Ich denke zwar doch manchmal noch dran, das gebe ich zu, weil ich mich ganz wohl fühle, nicht? Und arbeiten kann, aber man muss sich doch so viel Verstand haben, dass man das einmal alles zu Ende ist. Nicht?
Holzplastiken von Luise Stomps erinnern an sich reckende und streckende Gestalten, an ineinander verschlungene und verknotete Wesen, an stolze und freie Körper. Manche lassen auch an Figuren aus der Mythologie und der Fabelwelt denken. Sie haben etwas Archaisches und zugleich Monumentales und Majestätisches. Und sie sind nicht auf den ersten Blick zugänglich, sondern fordern Zeit und intensive Auseinandersetzung. Luise Stomps selbst hat eine große Achtung vor der Natur und geht deshalb sehr behutsam mit dem Holz um. Sie richtet sich nach seinem Wuchs, seiner Maserung, seiner Zerklüftung, seinen Besonderheiten, arbeitet sie heraus und verleiht ihnen symbolischen Charakter. Eine Figur entsteht häufig aus einem Baumstamm. Meistens vermeidet sie es, ihn abzuschneiden. Deshalb sind viele ihrer Skulpturen so hoch. Der Kunstkritiker Will Grohmann schrieb 1966, man würde in ihren Holzfiguren die Ferne und die waldreiche Landschaft des Inns spüren. Tatsächlich strömen ihre Skulpturen etwas Naturhaftes und Organisches aus, insbesondere ihre späten Werke. Ein langer Weg führt bis zu ihnen. Schon sehr früh hat die Bildhauerei Luise Stomps begeistert und gefesselt. Als junges Mädchen machte sie ihre ersten, bescheidenen Versuche.
War immer schon ein Traum von mir, auch wie ich ganz noch viel jünger war. Bloß, ich hatte in meiner Schulklasse Mädchen, die waren, die eine ist eine Nachfolgerin von Lukas Kranach und die andere, der Vater war Direktor des Kunstgewerbemuseums und des überhaupt des Völkerkundemuseums in Berlin. Und die haben immer gesagt, ja, du musst, wenn du keine Vorfahren hast, die künstlerisch tätig waren, das ist ja so, dann hat das gar keinen Sinn. Und darum habe ich das immer heimlich verschwiegen. Denn meine Eltern hatten damit nichts zu tun. Der Vater war Jurist und meine Mutter war eben einfach eine Ehefrau, nicht? Wie ich aus der Schule war, habe ich dann auch noch, da nahmen die alle Unterricht bei der ehemaligen Zeichenlehrerin. Und da sagte sie, ja, wenn du das machen willst, dann machen wir doch erstmal was ganz Bescheidenes und du nimmst, besorge dir mal eine Eidechse, eine ganz kleine Eidechse, und da wollen wir mal sehen, was daraus wird. Und diese Eidechse, die musste ich also nur ganz genau nachmachen. Und die wurde dann furchtbar oft gegossen und Die Leute wollten sie haben. Richtig angefangen habe ich erst mit 22 oder 23 in der Akademie Aktstudium, nicht? Ich habe dann eben mich ganz meinem Studium hingegeben. Noch mehr in der täglich gearbeitet, dann hatte ich mir ein kleines günstiges Atelier gemietet, nicht? Und dann hatte ich mit einer Kollegin, die übrigens jetzt hier in Bayern auch ausstellt, die wollte nicht alleine sein und die hatte ein riesen Atelier und da habe ich die Hälfte übernommen. Sehr günstig, weil sie da wohnte und ich nicht. Und da konnte ich dann eben gut arbeiten.
Damals in den 20er Jahren war es sehr ungewöhnlich, dass sich eine Frau der Bildhauerei widmete. Außerdem war es äußerst schwer, sich im Kunstbetrieb einen Platz zu verschaffen und ernst genommen zu werden. Das galt für Künstler und umso mehr für Künstlerinnen. Aber Luise Stomms kümmerte sich nicht darum. Sie hatte vor der Meinung anderer keine Angst. Für sie stand fest, dass sie als Bildhauerin arbeiten wollte und sie ließ sich durch nichts und niemanden davon abbringen.
Was hatten damals Ihre Eltern dazu gesagt, als Sie angefangen haben, als Bildhauerin zu arbeiten? Waren die einverstanden oder gab es da Probleme zu Hause? Haben die das gerne gesehen? Das ist doch ein sehr ausgefallener Beruf gewesen für eine Frau.
Glück nahm man das ja damals nicht, sondern nur als Liebhaberei. Das ist ja schon bald 100 Jahre her, nicht? Und man wurde auch, die Eltern merkten das gar nicht, dass ich nun so etwas machte. Dann habe ich mich ja sehr früh verheiratet und da bekam ich allerdings, habe ich mir einen Raum eingerichtet, wo ich arbeiten konnte. Aber das hat auch kein Mensch ernst genommen und ich selber auch eigentlich nicht die erste Zeit. Dann bekam ich kleine Kinder nicht und die Eltern wurden gar nicht, die fühlten sich da gar nicht zuständig mehr, nicht. Niemand sagte was.
Haben die später Sie ernst genommen?
Nur mein Vater hat mich, glaube ich, ernst genommen, aber der ist ja schon 30 gestorben, also wie ich 30 war. Da war eigentlich noch gar nicht. Trotzdem hat er sich alles immer angeguckt, was ich gemacht habe an Fotos.
Und was hat er dazu gesagt?
Gesagt, er hat nie viel geredet. Er war außerdem krank, nicht? Er hatte Parkinson, wenn Sie wissen, was das war.
Ja.
Und konnte gar nicht gut sprechen. Aber ich merkte, dass er Interesse hatte. Meine Mutter sagte immer, ach, das ist ja alles so apart. Ich habe noch nie sowas gesehen, denn sie dachte nur an die alten, an die alten Griechen. Sie gingen manchmal ins Museum, meine Eltern. Mein Vater kaufte auch manchmal ein Bild, nicht? In der Versteigerung. Aber das waren alles andere Sachen, als ich machte, nicht? Trotzdem ich ja auch damals noch naturalistisch war. Das war ihnen schon nicht mehr naturalistisch genug. Sie dachten so an griechische Statuen und Rodin, den verstanden sie noch gerade nicht. Und was ich dann, meine Mutter sagte, die kam dann manchmal später in mein Atelier, da sagte sie, ach, ich sage, wie findest du, ja, das ist ja alles so apart, sagte sie dann.
Sie denn Vorbilder?
Barlach, aber das war ja auch schon später ein, und Käthe Kollwitz habe ich sehr bewundert, nicht? Aber das war, und von ganz früher weiß ich nicht. Da habe ich, glaube ich, mehr in der Vorstellung gelebt, nicht? Also alte griechische und ägyptische Skulpturen haben mich immer sehr interessiert, aber genauso wollte ich ja sowieso nicht arbeiten.
Obwohl Luise Stomms in der Großstadt Berlin wohnte, lebte sie sehr zurückgezogen, abseits vom lauten Kunstbetrieb. Sie hatte wenig Freunde und Bekannte. Von 1928 bis 1932 besuchte sie die Abendklasse der Akademie und auch hier hatte sie eine Sonderstellung. Sie durfte auf ihren Wunsch hin ganz allein arbeiten. Den Kontakt zu anderen Künstlern suchte sie absichtlich nicht. Sie wollte von niemandem abgelenkt oder beeinflusst werden. Es war ihr wichtig, einen ganz eigenen Weg als Einzelgängerin zu gehen. Leicht hatte sie es dabei nicht. In dieser Zeit musste sie außerdem noch ihre zwei kleinen Töchter versorgen. Sie lebte von ihrem Mann geschieden im Haus ihrer Eltern.
Sie haben dann mit in dem Haus gewohnt, in dem kleinen Haus in Zehlendorf in Berlin. Und ich konnte also doch immerhin morgens weggehen. Und da gingen die Kinder ja sowieso in die Schule. Und dann war ja auch da ein kleines Gärtchen und die ganze Siedlung waren alles Kinder da. Und da waren die Kinder sowieso sehr gut beschäftigt. Das Wichtigste war, dass ich abends und ab und zu da war, nicht?
Wann hatten Sie dann so die ersten Ausstellungen in Berlin?
In den 30er Jahren, da war noch eine große Ausstellung im Schloss in Berlin für alle Künstler. Also auch Käthe Kollwitz war da und Barlach. Und da war ich sehr stolz und muss ehrlich gestehen, ich war sehr stolz, weil ich auch was hinschickte. Es war aber ganz im Anfang. Im Anfang wusste man ja noch nicht, dass Hitler sich auch noch um die Künstler kümmerte. Und da war dann eine große Ausstellung und dann ging Hitler hin mit seinen Leuten, nicht? Und dann hieß es, Barlach rausgeschmissen und Käthe Kollwitz. Und ich habe mich nur schrecklich geschämt, dass er mich nicht raus, aber ich war ja nun ganz unbedeutend mit einer kleinen Plastik da. Dann hat er sich nicht für interessiert, nicht?
Und dann wollten Sie nicht mehr ausstellen?
Dann habe ich mich gar nicht mehr drum gekümmert. Ich habe mich dann politisch interessiert, indem ich versucht habe, wie ich an den Mann herankonnte, um ihn zu ermorden. Da habe ich dann für mich gearbeitet und habe mich mit solchen Sachen befasst.
Haben Sie da ganz für sich gearbeitet?
Habe auch nicht ausgestellt und nichts, nein. Dann kam auch mal einer, der war von in mein Atelier und sagte, ich sollte alles andere lassen und sollte auf Verdacht die Bonzen machen, Goebbels. Also ich hatte ja Porträts gemacht und alle möglichen Leuten und dann würde ich, das wäre sehr wichtig, dann würde man auf mich aufmerksam und das wäre eine große Sache. Das habe ich aber nicht gemacht. Es gab aber andere Leute, die keine Nazis waren, die auch ganz gerne ihre Kinder porträtieren ließen und sowas, nicht? Und dadurch habe ich dann immer mal ein paar Mark verdient.
Konnten Sie in der Zeit dann später von Ihrer Arbeit leben?
Ach, mit Leben ist immer sehr schwierig gewesen. Ich habe wohl was verkauft, aber das ist, dann kam ja auch diese Währungsreform, dann war plötzlich wieder alles Geld weg. Es war also alles ein bisschen schwierig. Die meisten würden sagen, sie können nicht davon leben, denn sie brauchen ja auch alle sehr viel mehr. Und ich teile das dann eben so ein, dass ich eben leben kann.
Es ist eines der wichtigsten Prinzipien von Luise Stomps, sich selbst und den eigenen Vorstellungen treu zu bleiben. Das schien ihr immer wichtiger als der verführerische Erfolg. Aus diesem Grunde hat sie sich immer geweigert, sich nach Moden und Strömungen zu richten, auch wenn sie dadurch leichter Geld verdient hätte und vielleicht berühmter geworden wäre. Sie ist eine eigenwillige, starke Frau, die allein auf ihre inneren Ideen und Impulse hört. Der Preis, den sie dafür zahlen musste, war, ihre Skulpturen entsprachen oft nicht dem Zeitgeschmack und waren deshalb nicht gefragt.
Ab wann hatten Sie den Eindruck, wurden Ihre Arbeiten auch ernst genommen, so vom Publikum?
Ich bin ja heute noch nicht ernst genommen. Das weiß man nicht, nicht? Das ist auch in Berlin. Natürlich habe ich auch in Berlin, kannten sie mich und da habe ich schon ausgestellt in Fürth. Aber das ist alles erst nach dem Nazireich.
Hatten Sie da Erfolg nach dem Nazireich?
Da habe ich sogar eine Zeit lang sehr gut ausgestellt, da waren sie sehr begeistert. Da war ich aber noch nicht abstrakt. Da war die Galerie Rosen, da habe ich ja sehr oft ausgestellt und die mochten mich auch sehr gerne, aber die anderen Künstler sagten mir immer, die Amerikaner eben, die nahmen sich ja gleich der Kunst an und die sagten, das ist, sowas darf man nicht mehr machen, man muss gegenstandslos abstrakt arbeiten. Und das taten sie auch alle ganz schnell. Und ich sagte, das kann man ja gar nicht so plötzlich tun. Ich weiß wohl, das habe ich schon vor der Nazizeit und in der Nazizeit gewusst, dass ich einmal abstrakt arbeiten würde. Aber ich warte ab, das lag mir nicht. Ich hatte meinen Weg, ich hatte die Vorstellung, ich mache das eben eines Tages auch. Ich meine weiter, wie ich es mir vorgestellt habe. Das musste eben von mir, bei mir herauskommen. Und das ist ja dann auch.
Ist denn für Sie Erfolg wichtig?
Man hat natürlich gerne, dass Menschen sich die Sachen ansehen und dass sie sich daran erfreuen. Aber es hängt ja auch sehr davon ab, was für Menschen es sind, nicht?
Anerkennung erntete Luise Stomps auch im vergangenen Juni durch ihre eindrucksvolle Ausstellung von über 30 Skulpturen im Wasserburger Gansehaus. Ohne ihr Zutun, denn sie unternimmt nichts, um sich in den Mittelpunkt zu rücken, wurden dieses Mal die Kunstkritiker auf die häufig übergangene Bildhauerin aufmerksam. In mehreren Zeitungen erschienen Rezensionen über ihre Plastiken. Einstimmig wurden die Schlichtheit, die Dichte und die Ausdruckskraft ihrer Arbeiten gelobt. Sie selbst hat sich über diesen Erfolg sehr gefreut.
Die Ausstellung war besonders schön, die hat der Toner so schön gemacht. Das ist gar nicht mein Verdienst. Der hat es hingestellt, die Sachen so, dass ich sie selbst kaum erkannte. Und bin auch hingefahren, 2 Tage vor Eröffnung, und da war, also alles, was er gemacht hat, war gut. Ich war sehr zufrieden. Ich habe meine Arbeiten gar nicht mehr erkannt, denn hier bei mir ist es ja ein bisschen eng.
Haben Sie auch viele Sachen verkauft in Wasserburg?
Viele Sachen nicht, aber ganz gut. Sie sagen, es hat sonst niemand so viel verkauft wie bei mir jetzt. Und dabei habe ich ja meine Preise erhöhen müssen, weil man mir sagt, es wäre nicht anständig gegen die anderen Bildhauer. Und verkaufe deshalb eigentlich etwas weniger, aber das ist ja auch ganz gut. Dann habe ich die Sachen noch. Ich gebe sehr ungern was weg. Ja. Ich bin ja jetzt darauf gekommen, wenn ich es eben kann, dass ich Sachen erst noch mal in Bronze gieße, damit ich sie einmal behalte.
Seit beinahe 30 Jahren ist Luise Stomps nun in Bayern. Sie lebt allein und äußerst bescheiden. Ihr Haus ist feucht und kalt. Sie besitzt kaum Möbel. Ihre Kunstwerke sind ihre Einrichtung. Im verwilderten Garten ihres Häuschens stehen einige ihrer Steinskulpturen den Kräften der Natur überlassen. Sie sind verwittert und mit Moos bewachsen. Für Luise Stomps ist es wichtig, natürliche Prozesse nicht zu stören, ihnen freien Lauf zu lassen und nicht gewaltsam einzugreifen. Diese Einstellung hat sie auch sich selbst gegenüber. In ihrer abseits vom lauten Treiben gelegenen Mühle inmitten der hügeligen Wasserburger Landschaft fühlt sie sich wohl und ungestört. Mit 60 hat sie Berlin verlassen.
Das war eigentlich so, dass ich keine Möglichkeit hatte, außerhalb von Berlin, also nach Westdeutschland, meine Arbeiten zu schicken. Das war alles sehr schwierig, nicht? Und da habe ich gedacht, wenn ich kann, dann will ich versuchen, dass ich woanders nach bin. Ich habe erst ans Rheinland gedacht, aber ich war ja früher immer ich war ein halbes Jahr mal in einem, damals nannte man das noch Mädchenpensionat, in Feldafing. Und seitdem hatte ich immer eine große Liebe für Bayern. Und da wollte ich gerne hier, ich wollte eigentlich nach der Richtung Feldafing, aber da gab es nichts, was für mich in Frage kam, oder dann hätte ich Millionär sein müssen oder was weiß ich. Und dann bin ich hier rumgefahren und dann habe ich dieses hier entdeckt, die Mühle.
Das ist sehr schön, das Häuschen hier. Es ja, liegt
es ist
schön.
Ein bisschen groß, aber es ist ein Sinn. Und es war ja ganz und gar kaputt, nicht? Ich habe alles selbst gemacht. Der Balkon war noch nicht da, der war abgebrannt. Und das habe ich auch selbst dran gemacht wieder.
Leben Sie hier sehr abgeschieden oder haben Sie viel Kontakt mit den Leuten hier?
Auch wie leben uns, Sie? Wenn wir uns sehen, unterhalten uns weiter im Laden. Nicht der Laden ist der Treffpunkt hier in so einem Dorf. Nicht? Aber ich gucke ja gar nicht viel hin. Aber wenn ich in Haag oder Wasserburg bin, dann werde ich dauernd gegrüßt. Sie kennen mich alle. Aber besuchen tun sie mich nicht, weil sie wissen, dass ich Ruhe haben muss, nicht?
Und arbeiten Sie hier den ganzen Tag dann?
Wenn ich da bin, wenn ich arbeite, ja. Ich gehe aber auch erst um 2, 3 ins Bett und dann arbeite ich abends spät, dann ist es so schön ruhig, nicht? Aber ruhig ist es ja eigentlich, wenn ich gerade diese dummen Dinger da rumfahre, die Kreiselmäher, sonst ist es sehr ruhig, nicht?
Und Sie brauchen das auch, diese Ruhe und ja, diese Konzentration.
Ich brauche nicht unbedingt immer Unterhaltung oder sowas. Ich bin zum Beispiel, meine Töchter leben ja die eine in Berlin und die andere in Frankfurt. Aber sie wissen genau, dass ich habe gesagt, dieses Jahr könnte er überhaupt nicht kommen. Na, ich weiß noch nicht, ob es nicht doch kommt.
Und einsam fühlen Sie sich nie? Allein, einsam?
Nee. Ich komme gar nicht zu dem, was ich alles machen will. Und da habe ich wenig Zeit. Man hat mich eigentlich so erzogen, dass ich immer allein war. Und ich hatte sehr viel Träume und sehr viel Fantasie. Und da fühlte ich mich auch gar nicht unglücklich, wenn ich allein war.
Ihre Träume und Fantasien hegt Luise Stomps heute wie eh und je. Deswegen vielleicht hat sie sich ihre Kraft und Lebendigkeit so sehr bewahrt.
Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten, also wenn Sie nicht künstlerisch arbeiten?
Ich muss eigentlich alleine leben, aber meine Katzen, das sind so lebendige Wesen, die sollen um mich herumspringen. Und es sind ein bisschen viele im Augenblick und da habe ich allerhand mit ihnen zu tun.
Wie viele sind es denn im Augenblick?
Kann ich gar nicht zählen, weil ich vermisse gar zwei. Die habe ich auch vermisst. Jetzt ist er endlich wiedergekommen. Was machst du denn? Ja, dann sitzt er auf meinem Schoß. Jede will gestreichelt werden. Anders geht's nicht. Das ist aber bei 12 oder 15 Katzen, nimmt das auch viel Zeit. Und am Hause habe ich dauernd was zu tun. Überall bröckelt irgendwas. Das muss ich dann zugipsen oder zementieren. Man muss es immer beobachten, nicht?
Fahren Sie auch denn manchmal nach Wasserburg oder nach München rein?
Ja, natürlich. Ich bin in München lange nicht gewesen, weil ich ja jetzt auch von denen nicht so schnell weg kann, nicht? Aber Wasserburg fahre ich mindestens zwei, dreimal im Monat. Und nach Hagen, die kleine Stadt, da muss ich ja dauernd mal hin.
Wie fahren Sie dahin?
Da habe ich ein Motorrad mit Beiwagen. Denn ich habe so viel einzukaufen, das packt alles in den Beiwagen. Dann brauche ich es nicht zu schleppen. Und das ist mir eigentlich meine Haupterholung, wenn ich mit dem Motorrad durch die Gegend fahre.
Haben Sie nicht Angst?
Nee. Nein, Angst habe ich nicht. Ich fahre sehr gerne und fühle mich sofort frisch und munter. Im Winter, wenn ich gefroren habe und mich erkältet fühle, und ich fahre auch bei großer Kälte. Ich fahre nur dann nicht, wenn der Schnee zu hoch liegt. Dann kann ich nicht fahren. Dann muss ich einen Schlitten nehmen und ins Dorf. Denn da kommen ja auch die Autos nicht durch.
Ist es denn nicht kalt im Winter auf dem Motorrad? Wie machen Sie das noch?
Kalt ist es immer, aber ich ziehe mich warm an, nicht? Wenn ich dann in die Geschäfte gehe, bin ich ein bisschen unbeweglich, weil ich so viel anhabe. Mhm. Aber das ist ja nicht nötig. Ich meine, ich mache ja da keine Turnübungen, nicht? Mhm.
Wie stehen Sie so zum Alter? Wie sehen Sie das?
Ja, ich habe oft gedacht, von alten Menschen früher gehört, es ist nicht schön, so alt zu werden. Ja, es ist nicht, man muss sich daran gewöhnen, dass man nicht mehr alles so gut, so schnell die Zeitung lesen kann und sowas nicht. Aber dafür ist es fantasievoller. Ich sehe manchmal Sachen, die ich sonst gar nicht sehen kann.
Zum Beispiel?
Irgendwas, wenn es dämmert und so. Ich denke, was ist denn da? Dabei ist es ganz was Normales, nicht? Aber meine Fantasie macht daraus irgendwas. Ich weiß es auch nicht. Ich finde das Alter eigentlich gar nicht so schlecht. Solange wie ich Motorrad fahren kann und noch alles, wenn auch, man ist natürlich langsamer. Ich bin nicht mehr so, es geht alles nicht mehr so schnell wie früher, nicht? Und das muss man sich, damit muss man ja rechnen. Die Hauptsache, dass man überhaupt noch alles kann. Finde ich.
Sie hörten eine Sendung von Christina Mattedi zum Thema »Ich habe meine Fantasie«, ein Porträt der Bildhauerin Luise Stomps. Als Sprecherin wirkte Julia Fischer mit.
Bayern 2 mit Nachrichten.
16 Uhr, Kiel, Lübeck. Der zurückgetretene schleswig-holsteinische Ministerpräsident Barschel ist nach Ermittlungen der Lübecker Staatsanwaltschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit davon informiert gewesen, dass gegen den sozialdemokratischen Oppositionsführer Engholm eine anonyme Anzeige erstattet wurde. Wie aus einem Bericht der Staatsanwaltschaft hervorgeht, hat der frühere Medienreferent Pfeiffer am 22. Januar in Kiel drei Einschreibungen.